Es ist Freitag, der 17. April. Ich bin Thomas Kausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bild Newsroom.
Alle Gesetze, bevor die in die eigentliche Ressortabstimmung gehen und alle Minister hier drauf gucken dürfen, werden dem Kanzleramt und dem Vizekanzleramt vorgelegt. Und die haben auch drauf geguckt und offensichtlich haben alle gedacht, Mensch, das ist ja wunderbar, da kriegen wir mal richtig mehr Kohle und haben alle die Freigabe gegeben und jetzt ist der Salat da.
Das Verfassungsgericht hat Vorgaben gemacht, wonach die Beamtengehälter angepasst, sprich erhöht werden müssten. Zuständig dafür ist das Bundesinnenministerium von Alexander Dobrindt. Das hat auch schon einen Gesetzentwurf erarbeitet, der nur noch zur Abstimmung in die Ressorts sollte. Polizisten, Polizeibeamte sollten demnach zum Beispiel 10% mehr Gehalt bekommen. Und jetzt kommt's. Staatssekretäre und in der Folge auch Minister und auch der Bundeskanzler sollten fast 20% mehr bekommen. Fast 20%. Also für die Politiker, die uns sagen, es kommen harte Zeiten auf uns zu und wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Bild-Politik-Vize Angelika Hellemann hat sich heute in der Redaktionskonferenz wahnsinnig darüber aufgeregt. Lass mal Dampf ab, Angelika.
Es ist eine solche Instinktlosigkeit. Es ist so. Also man hat das Gefühl, die Regierung hat komplett einen Realitätsverlust erlitten. Man kann doch nicht sagen, liebe Leute, es wird jetzt richtig hart, wir müssen richtig sparen. Und der Kanzler soll 65.000 Euro pro Jahr mehr bekommen. Das ist weit mehr, als ein Durchschnittsbürger im Jahr verdient. Das ist komplett irre und sie haben es halt alle durchgewunken. Es ist nicht ein kleiner Fehler, der sich in irgendeine Tabelle eingeschleust hat. Das Ganze hat so funktioniert. Die Beamten von Dobrindt haben diesen Gesetzentwurf gemacht. Dann wird der im Innenministerium von der ganzen Hausleitung abgesegnet. So ein Gesetzentwurf geht durch unendlich viele Hände. Und dann gibt es in der Regierung immer die sogenannte Frühkoordination. Das heißt, alle Gesetze, bevor die in die eigentliche Ressortabstimmung gehen und alle Minister hier drauf gucken dürfen, werden dem Kanzleramt und dem Vizekanzleramt vorgelegt. Und die haben auch drauf geguckt und offensichtlich haben alle gedacht, Mensch, das ist ja wunderbar, da kriegen wir mal richtig mehr Kohle und haben alle die Freigabe gegeben und jetzt ist der Salat da.
Ich habe mir mal aufgeschrieben, was das so bedeutet in Zahlen. Ja? Also 20% mehr Staatssekretäre würden fast 40.000 Euro mehr im Jahr bekommen und würden dann fast 240.000 Euro verdienen. Minister würden über 50.000 Euro mehr im Jahr verdienen. Ein Polizeimeister 4.800 Euro mehr im Jahr verdienen. Da reden wir wirklich über enorme Summen.
Ja, und das zeigt auch, wie verrückt das ist. Wir haben dann ja gestern im Innenministerium angefragt und haben gesagt, wie erklärt ihr das, dass ausgerechnet der Staatssekretär also den größten Gehaltssprung von allen machen soll? Dazu muss man wissen, Staatssekretäre sind diejenigen, die das Ministerium leiten. Die sind wirklich vom Minister selbst ausgesucht. Das sind Beamte, aber das sind Menschen, die meistens auch das Parteibuch des Ministers haben und die engste Vertraute sind. Also die sind handverlesen. Sonst kommen ja nach einem Regierungswechsel kommt ein Minister in ein Ministerium und da sind ganz viele Beamte und die bleiben auch. Aber die oberste Leitung und die Staatssekretäre, die bringt der immer mit. Das sind seine Leute. Die sucht er sich aus oder wenn er sie von seinem Vorgänger übernimmt, guckt er sich die ganz genau an. Und die sind auch diejenigen, die alle Gesetze am Ende abzeichnen. Und die haben dann sich selber mal die größte Gehaltserhöhung gegeben.
Also die Ausrede, die jetzt ja kommt, das war gar nicht so geplant. Wir haben uns da vertan, irgendwie verrechnet, falsch in die Tabelle gerutscht. Ist ja nicht nachvollziehbar nach dieser Argumentation.
Das ist eine alberne Ausrede, weil dann hätte man das gestern schon sagen können. Also ich habe ja auch erst gedacht, da ist ein Komma verrutscht oder da ist plötzlich eine falsche Zahl reingekommen. Nein, das war ja nicht so. Sonst hätte man ja sagen können, Achtung, Achtung, hier ist ein Druckfehler. Statt der 3.000 Euro mehr für den Staatssekretär pro Monat sind es nur 800 Euro oder so. Ist aber nicht passiert. Und das Innenministerium rechnet ja jetzt noch mal neu nach und guckt, wie hoch denn die Staatssekretärsgehälter jetzt steigen sollen. Und offensichtlich werden die ausgewürfelt, weil sie haben ja noch nicht mal die Summe. Also es hat auch kein Regelwerk gegeben nach dem Motto, alle Gehälter steigen um 5% oder alle um 10%. Nein, sondern die Erhöhung bei den Staatssekretären kann keiner erklären, warum es diese starke Erhöhung gibt. Da heißt es dann irgendwas von Wertigkeit und Leistungsprinzip. Ja, Donnerwetter, da werden sich die anderen
Polizisten bedanken.
Die werden auch sagen, okay, ich also kein Leistungsträger, schönen Dank. Und jetzt müssen sie halt gucken, was sie machen. Und eigentlich hätte die Regierung heute auch sagen müssen, wir haben übrigens verstanden und wir verzichten einfach bis zum Ende der Legislatur auf Gehaltserhöhungen bei uns. Wir verdienen gut, wir kommen damit klar, alles gut. Also die Regierung müsste einfach mal anfangen, bei sich selber zu sparen. Und das tut sie nie. Also sie fangen an, bei der Krankenkasse zu kürzen, bei den gesetzlich Versicherten. Aber über die Beamtenversorgung, die über die Beihilfe versichert sind und dann nur noch einen kleinen Restbetrag privat absichern müssen, wird gar nicht geredet. Bei der Rente ist es dasselbe. Es wird die ganze Zeit darüber geredet, was müssen wir tun, um die Rentenversicherung wieder finanziell auf solide Füße zu stellen. Die Pensionslasten sind sehr viel höher. Pensionäre bekommen Beamte bekommen eine viel höhere Pension als normale Arbeit.
Fast doppelt so viel.
Nehme eine Rente, da spricht gar keiner drüber, das wird einfach ignoriert, da reden wir mal lieber nicht drüber. Und das gibt natürlich eine Unwucht und das schreddert nicht nur Vertrauen der Bürger in die Regierung, das schreddert auch Reformwillen, weil die Leute dann sagen, warum wollt ihr eigentlich bei mir kürzen und bei euch nicht? Und ich kann nicht so verrückte Dinge wie das Streichen von Hautkrebs-Screenings zur Krebsvorsorge streichen und dann gleichzeitig da das Geld rausballern.
Jetzt würde man ja denken, natürlich springen da bei allen sofort die Alarmglocken an, wenn die diese Summe sehen und da ihren Haken dran machen. Wie kann es sein, dass diese Sensibilität anscheinend überhaupt nicht da ist?
Ich kann das nicht erklären. Die Regierung kann es auch nicht erklären, wenn man fragt. Also jetzt schieben sich so ein bisschen den schwarzen Peter zu. Es haben offensichtlich ganz viele Leute gepennt und die andere Hälfte fand es einfach richtig.
Jetzt könnte man andersrum sagen, so ein Bundeskanzler, 65.000 wären es mehr gewesen, der verdient jetzt momentan so 320.000 Grundgehalt, dann kommen Zulagen dazu, sagen wir mal 350.000, 360.000 Euro verdient der aktuell. Das ist ungefähr so viel, wie auch Krankenkassenchefs in Deutschland verdienen beispielsweise. Das ist ja immerhin der CEO Deutschlands und verdient also nur einen Bruchteil dessen, was andere CEOs verdienen.
Ja, alles richtig, aber wenn ich Politiker werde, dann weiß ich, dass ich nicht das Gehalt verdienen kann, was ich in der freien Wirtschaft verdiene. Das ist nun mal so. Dafür habe ich was anderes. Ich sitze sozusagen an den Machthebeln und kann ganz viel verändern. Ich kann das Land bestimmen und das weiß ich vorher. Und es ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir Politiker haben, die nicht in komplett irren Gehaltssphären unterwegs sind, weil die sollen ja auch noch ein bisschen wissen, was so passiert. Weil dann passiert sowas wie bei dem ehemaligen regierenden Bürgermeister aus Berlin, dem SPD-Müller, der, nachdem er den Job verloren hat, mal irgendwann gesagt hat, plötzlich sehe ich, wie dreckig die Stadt ist. Ja, aus dem Dienstwagen hat er es nie gesehen. Ja, Leute, nein, das funktioniert so nicht.
Angelika Heilemann, danke.
Also ich verstehe natürlich, dass eine große Koalition eine echte Herausforderung ist. Ich habe aber auch gleichzeitig den Eindruck, dass sich die Bundesregierung entfernt hat von der Realität.
Die Familienunternehmerin Janine Cordes aus Kiel, deren Firma Haushaltsreiniger und Reinigungsmittel für Gastronomie und Großküchen herstellt, hat ein Video gepostet, in dem sie sich direkt an den Bundeskanzler wendet. Da geigt sie ihm so richtig ihre Meinung zu den Vorhaben der Bundesregierung, dass die Arbeitgeber ihren Angestellten einen steuerfreien Krisenbonus in Höhe von 1.000 Euro zahlen dürfen. Wie gesagt, die Arbeitgeber, nicht die Bundesregierung. Das Video ist viral gegangen. Wir hören uns das mal an.
Sie verteilen ihre Geschenke, aber zahlen sollen andere, nämlich mehr. Wir, die gerade selbst mit steigenden Kosten, unsicheren Märkten und extrem druckartig agieren müssen. Wir, oder zumindest mein Betrieb, der noch an den finanziellen Folgen von Corona abzuarbeiten hat. Steuerlich absetzbar bedeutet nicht, dass es kostenfrei ist. Es bedeutet, dass das Geld trotzdem einmal zusätzlich verdient werden muss, um dann einen Gewinn zu mindern. Und genau dort ist meiner Meinung nach gerade das Problem. Viele Unternehmen haben gar keine Gewinne zurzeit. Die Insolvenzen sind auf einem Rekordniveau und von üppigen Gewinnen, aus denen solche Prämien bezahlt werden könnten, Ist gar keine Rede zurzeit. Ich würde meinen Mitarbeitern gern jederzeit mehr Geld geben, wenn es wirtschaftlich tragfähig ist. Aber auch ich kann kein Geld verteilen, was angeknicht da ist. Was Sie hier tun, ist Erwartungen erzeugen, die wir am Ende erklären und enttäuschen müssen, möglicherweise. Und das bringt keine Entlastung, sondern erzeugt Frust im Team und im Unternehmen. Wenn Sie wirklich entlasten wollen, dann tun Sie das bitte direkt. Aber hören Sie auf, das Geld anderer zu verschenken.
Frau Cordes, das Video ist in den vergangenen 2 Tagen über 5 Millionen Mal abgerufen worden. Sie haben offenbar einen Nerv getroffen.
Ja, offensichtlich. Selber habe ich damit auch nicht gerechnet. Man weiß, also ich mache jetzt schon länger Social Media, aber in Wahrheit weiß man nicht vorher, was passiert und wie die Reaktionen sind. Aber ab einer Stunde, nachdem ich es hochgeladen habe, habe ich gedacht, oh, irgendwie wird es doch etwas größer.
Ja, viele, viele Kommentare auch, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Hat der Bundeskanzler sich denn inzwischen schon bei Ihnen gemeldet und Ihnen geantwortet?
Nein, tatsächlich bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das die eigentliche Erwartung war. Wichtig wäre mir, dass die Botschaft bei ihm ankommt und verstanden wird.
Ja, also zehntausende Kommentare sind dazu gekommen worden. Das können ja nicht alles Arbeitgeber sein, die froh sind, dass endlich mal jemand aus ihrem Herzen gesprochen hat. Da müssen ja auch Arbeitnehmer dabei gewesen sein. Haben Sie auch Zustimmung von Arbeitnehmern bekommen?
Ja, also sehr viel Zustimmung auch von Arbeitnehmern, die sagen, also auch nicht Konzerne, sondern auch mittelständische Betriebe, die sagen, wir wissen doch, wie es unserem Betrieb geht. Wir reden hier offen drüber und wir haben totales Verständnis, dass in der derzeitigen Situation nicht jeder Arbeitgeber diese Prämie zahlen kann. Also auch das fand ich überraschend, ehrlich gesagt, und hat mich gefreut.
Was sagen denn Ihre Mitarbeiter dazu?
Meine Mitarbeiter haben auch Verständnis. Ich habe jetzt erstmal gesagt, zurzeit können wir nicht diese Prämie bezahlen. Nun ist das ja erst gestartet. Sollte sich das zum Jahresende noch ändern, will ich mich dagegen nicht sperren, diese Prämie zu zahlen. Natürlich sollen die auch mehr Geld bekommen, wenn ich es kann. Na, das ist, wir sind ein Familienbetrieb. Das ist für mich dann selbstverständlich.
Ja. Jetzt gab es auch viele blaue Herzen hinter Kommentaren, die stehen für Anhänger der AfD. Das heißt, sie haben auch, ich weiß nicht, wie ihre Haltung ist, aber möglicherweise dann auch ein bisschen Beifall von der vielleicht falschen Seite bekommen.
Ja, offensichtlich. Das hat mich überrascht. Ich war persönlich nicht der Meinung, dass wenn man konstruktive Kritik an einer Entscheidung übt, oder beziehungsweise ist ja nicht mal die Entscheidung an sich, die ich explizit kritisiere, sondern die Art und Weise, wie damit Marketing betrieben wurde, nämlich dass es verkauft wurde, als wenn es ja der Arbeitgeber vom Staat zurückbekommt über die Steuer, schien es offensichtlich für einige Menschen wie ein Aufruf zu sein, die Regierung zu stürzen und jetzt also absolut gegen die Regierung zu schießen. Und da fühlte ich mich tatsächlich von diesen Menschen sehr missverstanden.
Was haben die so geschrieben?
Du hast es ja selber nicht besser verdient. Dann ab jetzt nur noch AfD wählen. Diese Suppe kannst du nicht mehr wählen. Jetzt müssen neue ran. Die Altparteien haben es total verbockt. Jetzt ist es Zeit für was anderes. Nur noch AfD wählen. Also so dieser Tenor.
Glauben Sie denn, dass tatsächlich die aktuelle Politik der Bundesregierung die Menschen zur AfD treibt?
Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, dass, also ich verstehe natürlich, dass eine große Koalition eine echte Herausforderung ist. Ich habe aber auch gleichzeitig den Eindruck, dass sich die Bundesregierung entfernt hat von der Realität. Also wir reden über Insolvenz, darüber, dass wir eine Insolvenzwelle haben. So viele Unternehmen pleite wie noch nie. Es trifft große Familienunternehmen, die es seit langem am Markt gibt. Und dann kann man darüber denken, was man will, dass so eine Prämie rausgelegt wird. Aber man kann doch nicht erwarten, dass alle Juhu schreien. Und sagen, natürlich können wir das alle zahlen. Wir können das alle nicht zahlen. Es können sicherlich ein paar bezahlen. Aber da habe ich schon den Eindruck, dass die Regierung weit weg ist vom echten Leben, würde ich es jetzt mal sagen.
Und glauben Sie, die AfD würde es besser machen?
Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, dass die AfD keine Lösung hat. Aus meiner Sicht präsentiert die AfD nicht eine Lösung. Und das sage ich vor dem Hintergrund, dass ich mich wirklich damit auseinandersetze, was dort gesagt wird. Ich bin ehrenamtlich für die IHK tätig. Wir laden zu Podiumsdiskussionen ein. Wir gestalten das demokratisch. Und deswegen haben die dort das Wort. Und ich habe noch nie von einem AfD-Politiker eine Lösung gehört. Ich habe Parolen gehört. Aber eine Lösung, die wirklich, also eine Lösung im Sinne von eine belastbare, umsetzbare Lösung, habe ich noch nie gehört. Ich glaube nicht, dass die AfD die richtige Partei in der Regierung wäre.
Ja, gleichzeitig sagen Sie, das, was die Bundesregierung dort jetzt macht, ist auch nur Symbolpolitik und es braucht eben wirkliche Lösungen. Wie sehen denn solche Lösungen aus Ihrer Sicht aus? Was wären Ihre Forderungen oder auch Vorschläge?
Also meine Forderung wäre erstmal, wieder an den Tisch der Realität zurückzukommen und dann seine Hausaufgaben zu machen. Also wirklich sich damit zu befassen, was kann man denn in echt jetzt tun? Und klar ist auch, wer jetzt verspricht, wenn die AfD gewählt wird, dann geht das alles ohne Probleme an uns vorbei. Nein, wir sind in einer Krise und ich bin mit meinem Unternehmen auch schon in einer Krise gewesen. Und das bedeutet natürlich, dass es für jeden Einschnitte geben wird. Das ist, man kann nicht glauben, dass man mit einem Fingerschnipp aus einer Krise rauskommt oder dass irgendeine Steuer reduziert wird. Ich würde sagen auch, dass es tatsächlich nicht meine Aufgabe ist, der Regierung zu sagen, was sie jetzt zu tun hat. Ich fand jetzt heute, ich habe gerade von unserem Wirtschaftsminister hier in Schleswig-Holstein, Klaus-Ruhe Matzen, den Vorschlag gehört, 2000 Euro für steuerfrei für Überstunden zum Beispiel als Prämie auszuloben. Das fände ich schon mal für mich als Arbeitgeber eigentlich einen gangbaren Weg. Aber es verliert auch wieder viele Menschen, weil Rentner haben ja keinen Arbeitslohn und keine Überstunden. Das Gleiche gilt für Studenten und arbeitslose Menschen, die auch von hohen Preisen betroffen sind.
Vielen Dank, liebe Frau Cordes. Und bleiben Sie weiterhin in den sozialen Medien aktiv. Stimmen wie Ihre sind da wichtig. Dankeschön.
Danke.
So 200, 220 Euro im Jahr sind da schon drin und die sollte man eigentlich nicht auf der Straße liegen lassen.
Gesundheitsministerin Wagen hat die Pläne für die größte Krankenkassenreform seit Jahren vorgestellt. Darüber reden wir mit Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp. Herr Tenhagen, was sind die größten Brocken für die Versicherten dabei?
Die größten Brocken für die Versicherten sind auf der einen Seite, dass die Selbstbeteiligung bei Medikamenten oder im Krankenhaus steigen soll und dass für Gutverdiener künftig die noch für noch mehr von ihrem Einkommen Beiträge zahlen sollen. Das wird ja jedes Jahr angepasst, von wie viel Prozent seines Einkommens man die Beiträge zahlen muss. Aber da soll eine extra Anpassung stattfinden für 300 Euro zusätzlich Beiträge zahlen, was dann im Zweifel jeden Monat mit dem Arbeitgeber zusammen 50 Euro macht.
Beitragsbemessungsgrenze wird erhöht. Leistungen werden auch gekürzt. Also zum Beispiel, heute Morgen haben wir gehört, ein Kinderarzt, der sich darüber beschwerte oder der sagte, es macht überhaupt keinen Sinn, zum Beispiel Vorsorgeleistungen zu kürzen, beim Impfen unter anderem.
Also es gibt eine strittige Vorsorgeleistung, über die viel geredet wird, nämlich das Hautkrebs-Screening. Das ist ja bisher so, dass man das einfach machen kann ab einem gewissen Alter. Und da möchten die Einsparer möchten hingehen und sagen, das ist jetzt nur für bestimmte Berufsgruppen, also zum Beispiel Bauarbeiter, die viel auf dem Bau sind und viel Sonne ausgesetzt sind und die auf die Art und Weise möglicherweise ein höheres Risiko haben würden. In anderen Ländern sei das auch nicht üblich. Ich finde ja immer, Prävention ist eigentlich das, was die Leute gerne haben sollten und was sie auch haben wollen. Man kann das auch an anderer Stelle sehen. Wir haben eine kleine Befragung unter Leserinnen und Lesern gemacht. Die Präventionsmaßnahmen, also tatsächlich mehr Steuern auf Tabak, Alkohol und Zucker, die waren am populärsten von allen Maßnahmen, die man sich hat einfallen lassen. Und die Leute haben gesagt, damit könnte man auch die Krankenkassen auch ein bisschen kofinanzieren.
Stichwort Krankenkassen. Jetzt können wir uns einfach hinstellen und sagen, ja, ist halt so. Man könnte aber auch sagen, fragen, was kann man selber tun jetzt?
Also was man auf jeden Fall selber tun kann, man kann natürlich die Krankenkassen wechseln. Also wenn man zum Beispiel bei einer teuren Krankenkasse wie der Knappschaft ist und zur preisgünstigen HKK geht, spart man ungefähr 2% Beitrag im Monat. Das ist für jemand, der 50.000 bis 55.000 Euro verdient, irgendwas zwischen 500 und 600 Euro Beitrag übers Jahr, die gespart werden. Die Hälfte spart der Arbeitgeber, die andere Hälfte spart man selber. Netto kommt da ein bisschen weniger bei raus, weil da auch Steuern weniger gezahlt werden müssen. Aber so 200, 220 Euro im Jahr sind da schon drin. Und die sollte man eigentlich nicht auf der Straße liegen lassen.
Aber interessanterweise, Sie haben eine Umfrage gemacht, die wenigsten Leute wechseln die Krankenkasse. 80% sind über die vergangenen 5 Jahre in derselben Krankenkasse geblieben. Warum?
Naja, das gibt 2 Gründe. Der eine Grund ist ganz vernünftig, nämlich man ist bei einer Krankenkasse und das klappt alles gut und man ist vielleicht Chroniker oder hat eine bestimmte Erkrankung und hat gemerkt, mit der Kasse, das funktioniert gut. Die Kasse ist ja auch ein Verbündeter, wenn man sich zum Beispiel mit dem Arzt auseinandersetzen muss. Und die andere Geschichte ist einfach, eine gewisse Behäbigkeit. Wenn man nämlich eigentlich keine guten Erfahrungen mit der Krankenkasse gemacht hat, dann ist das ein Grund, nicht nur Beitrag zu sparen, sondern bessere Erfahrungen mit einer anderen, besseren Krankenkasse zu machen. Und da sollte man tatsächlich sich mit beschäftigen. Wenn ich mich über die Krankenkasse ärgere und die ist dann noch teuer, dann sollte ich unbedingt wechseln. Und das müssen mehr als 5% im Jahr sein, die sich sowohl geärgert haben, als auch sozusagen einen hohen Beitrag bezahlen. Das sehen wir an den hohen Beiträgen, die die Leute in den letzten Jahren haben zahlen müssen und den gestiegenen Beiträgen vor allen Dingen auch.
Vielleicht haben auch viele immer noch Sorge, dass es gar nicht so einfach ist, die Krankenkasse zu wechseln, dass irgendwie Nachteile dadurch entstehen können.
Eigentlich ist es total einfach, die Krankenkasse zu wechseln. Man geht nur zur neuen Kasse und die kümmern sich um den Rest. Es gibt aber so ein paar Geschichten. Also wenn Sie zum Beispiel einen Rollstuhl von Ihrer Krankenkasse haben, dann gehört der ja der Krankenkasse. Wenn Sie jetzt die Krankenkasse wechseln, holt die alte Krankenkasse den Rollstuhl ab und die neue muss den neuen bringen. Und das kann schon mal zu Verwerfungen führen. Ich sage immer, auf dem Land ist meistens nicht so schlimm, weil das Reformhaus, was zuständig ist für die Rollstühle, ist das Gleiche. Das macht dann einfach nur einen anderen Aufkleber dran. In der Großstadt führt das aber manchmal dazu, dass der eine Rollstuhl abgeholt wird und der andere dann später kommt oder vielleicht einer ist, mit dem man nicht so gut klarkommt, weil man sich an den anderen gewöhnt hat. Das ist valide, prinzipiell ist aber natürlich der Rollstuhl weiter da.
Ist es denn so, dass die günstigere Krankenkasse auch schlechtere Leistungen anbietet?
Nee, das kann man überhaupt nicht sagen. Also das ist tatsächlich so, dass die günstigeren Krankenkassen genauso gute Leistungen anbieten können, auch genauso gute Leistungen anbieten. Wir machen ja einen Vergleich jedes Jahr und die günstigen Krankenkassen sind eben auch leistungsstark. Und auch die Techniker, die ja sozusagen zum Beispiel ein Büro oder eine Geschäftsstelle überall in der Republik hat, also auch persönlich erreichbar ist, gehört zu den leistungsstarken und gleichzeitig zu den preiswerteren Krankenkassen.
Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär, hatte einen Vorschlag gemacht, der jetzt in diesem Referentenentwurf für die Gesetzesreform nicht drin ist, nämlich die Krankenkassen, die Zahl der Krankenkassen zu begrenzen. Es gibt jetzt fast 100 Krankenkassen und er hat gesagt, 10 würden eigentlich auch reichen, um trotzdem noch genug Wettbewerb zu haben. Haben wir viel zu viele Krankenkassen, die ja auch Kosten verursachen?
Wir haben recht viele Krankenkassen und die Versicherten meinen das auch. In unserer kleinen internen Umfrage war das auch so, dass die Leute gesagt haben, also eigentlich gibt es doch viel zu viele Krankenkassen. Man muss dazu sagen, früher gab es ein paar hundert, inzwischen sind wir bei deutlich unter 100. Also das geht in die Richtung, aber es geht erst langsam. Es dürfte durchaus schneller gehen mit Fusionen, damit man tatsächlich 10 Krankenkassen oder 15 würden ja auch ausreichen, um dann einen vernünftigen Wettbewerb zu haben und weniger Verwaltungskosten. Wobei man nicht sagen muss, also die Kleinen, die größer geworden sind, haben häufig niedrigere Verwaltungskosten als die Großen, die es heute schon gibt. Also Größe allein ist keine Garantie für niedrigere Kosten.
Hermann Josef Tenhagen, vielen Dank für die Tipps.
Gerne.